Ja, ich freue mich, dass ihr da seid, so zahlreich. Ich finde es schön, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Ich habe eine Nachricht gesehen heute früh, dass China hat so ein Gesetz gegeben, dass die Kreuze von den Kirchen runtergemacht werden und dass statt Jesu-Bilder oder so sollen Bilder von dem Staatspräsident angehängt werden. Also die chinesischen Geschwister, die haben es richtig, richtig schwer. Aber dennoch sind sie treu und ein wahren Gläubigen kann eigentlich nichts aufhalten und nichts trennen von der Liebe Gottes. Ich habe letzten Sonntag habe ich Markus gefragt. Er hat ja über Judasbrief gepredigt und ich habe ihn gefragt, ja, könnte ich vielleicht nächsten Sonntag über Bileam predigen? Und da sagt er, was? Bileam? Noch nie gehört. Nee, Scherz. Er hat gesagt, ja, es ist okay, ich habe nichts vor über Bileam, also du machst meine zukünftige Predigt nicht kaputt. Genau, und also in Judasbrief, Kapitel 1, 11, steht Folgendes über Bileam. Wehe ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Bileams um Gewinnens willen und kommen um in dem Aufruhr Korachs. Und der Apostel Juda, der sagt, dass in der letzten Zeit in der Gemeinde Jesu, damals haben sich Leute eingeschlichen mit komischen Lehren. Manche kamen da, weil es vorteilhaft für die waren. Manche wollten gewinnen. Und solche Leute werden bezeichnet als Wolken ohne Wasser, getrieben hin und her. Und die haben nichts Gutes im Sinn. Und bei mir, ich hatte schon mal vor längerer Zeit vorgehabt, was über Bileam zu sprechen. Weil von Bileam hört man meistens nur im Kindergottesdienst. Da dachte ich, warum die ganzen coolen Geschichten nur im Kindergottesdienst und auch nicht im Erwachsenengottesdienst. Also wir dürfen auch mal was Cooles haben, coole Stories. Genau. Und das ist halt heute so weit gekommen, dass ich über Bileam spreche. Also er war ein Mensch, der, so wie der Judas ihn beschreibt, der kam in die Versuchung, so viel Geld zu verdienen und so schnell und so leicht, dass er bereit war, dahin zu gehen, wo er nicht durfte und das zu sagen, was er nicht sagen sollte. Bileam oder Balaam bedeutet laut Bibellexikon Volksverflucher oder Volksverderber. Also in Schlachterübersetzung, wenn man die Fußnote anschaut, über Bileam, da steht Verschlinger des Volkes, also auch nichts Gutes. Ne? Also einer, der sein Geld verdient mit dem Verfluchen, Leute verfluchen oder Völker verfluchen. Was heißt, oder was verstehen wir heute, oder wie war Verfluchen damals auch gemeint? Das war verwünschen, verabscheuen, jemanden wünschen, dass seine Aktionen misslingen, dass ihm Böses widerfährt. Unter Fluch versteht man auch etwas, was an dich klebt und auch schwer zu entkommen sei. Andere verstehen unter Verfluchen Formel auszusprechen und die unsichtbare Welt so zu manipulieren, dass Leute geplagt werden oder dass denen Unheil passiert. Oder dass man denen das Leben zur Hölle macht. Ich habe selber als Kind, ich komme aus Rumänien, aus Osteuropa, ich habe als Kind sehr viele gruselige Geschichten gehört von meiner Oma über Leute, die verflucht waren oder es gab Frauen im Dorf, die sehr komisch waren, die sich mit sowas beschäftigt haben. Und es sind Leute zu denen gegangen, um etwas über die Zukunft zu erfahren oder ganz gezielt den Nachbarn zu verfluchen oder so weiter. Also das habe ich gehört, das Kind. Solche Sachen sind auch Realität. Das, was William damals gemacht hat, andere Völker zu verfluchen, es ist wirklich nichts Neues. Es gibt auch Okkultisten, die Christen geworden sind und die haben berichtet, ja Leute, das ist wahr, es geht um Verfluchen, ganz gezielt irgendwelche dunklen Mächte dabei benutzen und so weiter. Ich habe auch gelesen über Fußballer, Politiker, sogar Geheimdienste, die diese paranormale Aktivitäten benutzen zu deren Diensten. Manchmal die Polizei, die fragt, wenn es eine vermisste Person gibt und keiner weiß, wo die steckt, manchmal fragen sie irgendwelche Wahrsager oder Leute, die paranormale Fähigkeiten haben. Ein Bruder aus Ukraine hat berichtet, dass KGB solche Medien benutzt hat, ganz gezielt in diesen Informationskrieg oder ja USA gegen Russland und so weiter. Genau, also KGB hat Zauberer benutzt und ich habe auch gehört, dass CIA auch Leute mit paranormale Fähigkeiten benutzt und so weiter, so Hokuspokus machen und so weiter. Man sieht, dass die Sachen, die sind schon interessant. Und laut einem Artikel aus dem Tagesspiegel aus dem Jahr 2008, der Voodoo-Priester verhilft zum Sieg. Fast jede afrikanische Fußballmannschaft hat einen sehr gut bezahlten Zauberer. So ein Voodoo-Priester, ich habe auch Fotos gesehen, komisch angezogen, Huga Huga am Fußballfeld, schlachten irgendwelche Hühner ab und gießen irgendwelche Zaubertränke auf dem Fußballfeld, damit die gegnerische Mannschaft verliert. Einmal hat Rumänien gegen Kamerun gespielt, die Kameruner haben wieder Uga Uga, Hai Haben, Uhaha, ja. Ihr kennt ja, findet Nemo, gell? Wir haben diese Leute benutzt, um, wie gesagt, so diese dunklen Mächte und Flüche zu benutzen, so dass die Mannschaft verliert. Aber bevor ihr Gänsehaut bekommt, ja, also es ist nicht meine Absicht, Gänsehaut, dass ihr Gänsehaut kriegt, der Chef über die unsichtbare Welt ist Jesus Christus. Er hat die Mächte und Gewalten entmachtet durch das Kreuz. Und ihr habt in den letzten Predigten immer wieder gehört, Kolosser 2,15, er hat diese Mächte entwaffnet. Er hat sie durch das Kreuz besiegt. Er ist der, der die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen hat und auch der Flucht des Gesetzes. Weil wenn man ein einziges Gebot aus dem Gesetz bricht, dann macht sie Schulden des ganzen Gesetzes. Also was gibt's für einen schlimmeren Fluch, als alles 99,99% zu machen und 0,1 falsch zu machen und dann, es ist wie ein Haus aus Spielkarten, ja, bist ganz oben, du erfüllst das Gesetz und beim letzten Karten fällt alles zusammen. So ist es, wenn man unter dem Fluch des Gesetzes ist. Man ist fast dabei, alles gut zu erfüllen und dann boom, große Enttäuschung. Man macht sich schuldig des ganzen Gesetzes. Und Jesus hat uns aus diesem Fluch des Gesetzes befreit. Man darf es aber auch nicht falsch verstehen, dass wir das Gesetz vollkommen ablehnen. Genau, aber der Bileam, der Esel in der Geschichte, das ist der Esel in der Geschichte. Also das Ganze geschieht in folgendem Umfeld. Israel befindet sich in dieser 40-jährigen Wanderung durch die Wüste. Er erlebt viel Widerstand von seinen Nachbarn und Völker, die auf gar keinen Fall wollen, dass Israel einfach so in das verheißene Land marschiert und die erwarten sie nicht mit Torten und Feier, sondern diese Völker, die haben gehört, was Gott durch Israel gemacht hat und sagen, boah, wir haben ein Problem. Die sind so stark geworden durch diese Wüste. Gott hat sie sehr streng in der Wüste erzogen. Wie ein liebender Vater, 40 Jahre lang Erziehungszeit, Gott Israel, Israel Gott, ja. Und Gott macht aus denen ein sehr starker, zahlreiche Volk und alle kriegen Panik rundherum. Und also in die Hauptgeschichte von Bileam kann man nachlesen in 4. Mose Kapitel 22 bis 25. Es ist sehr lang. Es wird sehr viel Zeit verbracht, ganz genau die Geschichte von, oder was Bileam gemacht hat, zu erzählen, weil das wichtig ist. Also im Alten Testament wirklich 5, 6 Kapitel, da geht es wirklich nur um Bileam. So, dann mag ich kurz lesen, in welchem Umfeld das geschehen ist. Danach zogen die Kinder Israels weiter und lagerten sich in der Ebene Moabs, jenseits des Jordans, Jericho gegenüber. Als aber Balak, der Sohn Zippors, alles sah, was Israel den Amoritern getan hatte, er hat sie nämlich verkloppt, fürchtete sich Moab sehr vor dem Volk, dass es war zahlreich. Und es graute den Moabitern vor den Kindern Israels. Da sprach Moab zu den Ältesten der Midianiter: Nun wird dieser Haufe alles ringsherum herauffressen, wie das Vieh alles Grüne auf dem Felde wegfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu derselben Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, gegen Petor, welches an dem Flusse Euphrat im Lande der Kinder seines Volkes liegt, dass sie ihn beriefen und ihm sagten: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Lande treiben, denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet, und wenn du fluchst, der ist verflucht. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter und hatten den Lohn des Wahrsagens in ihren Händen und kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Also es wäre vielleicht interessant, auch ein bisschen zu erklären, wer Midian und Moab sind. Also Moab war ein Sohn von Lot und Midian ein Sohn von Abraham. Also Lot ist der Neffe von Abraham und Moab war der Sohn, der mit seiner ältesten Tochter gezeugt hat. Ihr kennt ja die Geschichte mit der Sauferei und so weiter. Wir werden keine Nachkommen haben, ja, und so weiter. Genau, also es geht um Verwandten von Israel, die Israel Schwierigkeiten machen. Und bloß einen kurzen Kommentar. Bekehr dich zu Jesus, verkündige fröhlich das Evangelium zu Hause und die Ersten, die dir Ärger machen, sind deine Verwandten. Die wollen dich wieder, hey Junge, bleib auf dem Hocker und so weiter. Also es kann richtig haarig werden, wenn jemand sich bekehrt und die ganze Verwandtschaft kriegt's mit. Das geht gar nicht. Ja, also die Moabiter und Midianiter, die Verwandten Israels, machen richtig Ärger dem Israel. In 5. Mose 2,9, Gott sagt den Israeliten: Du sollst den Moabitern nicht Schaden tun, noch sie bekriegen. Und dann ist Israel da, Moab ist ziemlich böse und fies gegen Israel und die wissen, wir dürfen denen nichts tun, weil Gott uns das befohlen hat. Also jetzt weiß ich nicht, ob die Moabiter wussten, ob Israel sie nicht angreifen darf oder nicht. Aber die haben Panik, die haben Angst. Und ich glaube, dass sie am meisten Angst haben vor diesen wirtschaftlichen Folgen. Dieser Haufe wird ringsherum alles fressen. Sie sind wie die hungrigen Teenager. Nehmt euch in Acht, die werden uns alles wegfressen. Also schicken die zwei Völker eine Delegation zu Bileam und sagt: Verfluche Israel für uns. Falls Moab gewusst hat, dass Israel sie nicht angreifen darf, dann finde ich diese Tatsache umso fieser und gemeiner. Die bekriegen nicht, die dürfen uns nicht bekriegen, aber wir sind fies zu denen. Wir wollen sie verfluchen. Ja, 4. Mose Kapitel 22, 12. Aber Gott sprach zu Bileam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Gott sprach zu Bileam. Und für mich ist erstmal die Frage, ja, was ist jetzt Bileam? Ist Wahrsager oder Prophet? Was ist der überhaupt? Gott spricht zu Bileam. Eine mögliche Antwort ist in Josua 13, 22. Bileam wird Wahrsager genannt. Josua guckt zurück und vielleicht haben die auch den Anschein gehabt, naja, Prophet, Wahrsager, Prophet, die haben mit der Tatsache gerungen, hin und her, aber im Endeffekt, Josua spricht klar, das war der Wahrsager und er hat den Wahrsagerlohn empfangen. Bileam ist ein Wahrsager. Ein New Age Man, ein Okkultist, ein Zauberer. Aber Gott sprach zu Bileam. Und später, eine von den schönsten Prophezeiungen über Jesus Christus kommt auch durch Bileam. Nur kurz, 4. Mose 24, 17. Ich sehe ihn aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt aus Jakob hervor und ein Zepter kommt aus Israel. Schönste Prophetie über Jesus Christus, über das Kommen des Messias, kommt durch diese Schurke, durch Bileam. Gott sprach zu Bileam. Und das ist so verwirrend, wenn fragwürdige Persönlichkeiten, Propheten, Televangelisten, die allein auf das Geld abgesehen haben, mit fragwürdigen Praktiken, können Zeichen und Wunder tun, können sehr aufbauende Prophetien rauslassen. Na und? Sollen wir denen hinterherlaufen? Wem sollen wir hinterherlaufen? Meine Schafe hören meine Stimme. Der Alleinige, den wir nachfolgen sollen, das ist Jesus Christus. Auch wenn wir, ja, sagen wir mal so, in unserer christlichen Welt so verwirrt manchmal sind von manchen Leuten, die sehr fragwürdig sind, und wir gucken dann, wow, was die gemacht haben. Wir sollen allein Jesus Christus hören. Allein seiner Stimme. Wie sollen wir halten mit diesem, sagen wir so, Dilemma, Prophet, doch nicht Prophet, Gott sprach trotzdem zu ihm, wunderbare Prophetin, was sollen wir machen? Und ich glaube, der beste Schlüssel, um diese Sache aufzuklären, ist in 5. Mose, Kapitel 13, ab Vers 1. Wenn unter euch ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder eintrifft, ja, wow, das ist eingetroffen, Halleluja. Davon er dir gesagt hat, also von diesem Zeichen oder Wunder, indem er sprach, lasset uns anderen Götter nachwandern, die ihr nicht kennt, und lasst uns ihnen dienen. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder Träumers nicht gehorchen. Zeichen und Wunder. Wow. Ihr sollt die Worten eines solchen Propheten oder Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch. Gott stellt euch auf die Probe, damit er erfahre, ob ihr den Herrn, euren Gott liebet, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ich glaube, also für mich persönlich ist es ein riesen, riesen schwerer Schlüssel, der dieses Dilemma löst. So klar. Und wenn schon Wunder passieren, oder Zeichen, oder Prophezeiungen, ja, Nostradamus hat teilweise auch recht mit seinen Vorhersagen. Baba Vanga, kennt ihr? Ich dachte, ich habe zuerst Baba Vanga mit Baba Yaga verwechselt, aber Baba Yaga, die war anständig im Vergleich zu Baba Vanga. Na und, was steckt dahinter, wenn Nostradamus recht hat? Wenn irgendwelche komischen Propheten recht haben. Aber das Wort Gottes sagt, hey, guck mal, was steckt dahinter? Welche Lehre, welche Theologie, was für ein Gott? Können Sie Feuer vom Himmel fallen lassen? Aber wenn die Theologie nicht stimmt, wenn das genau das Gegenteil von der Bibel ist, oder ihr kennt ja auch diesen Trend, ja, eigentlich bist du, Steff, du bist ein Minigott. Und wenn du Sachen aussprichst, da hast du fast die gleiche schöpferische Kraft wie Gott. Du kannst Sachen in Existenz rufen. Ja. Das ist cool, oder? Das ist gut an. Ja, sehr, sehr, sehr fragwürdige Sachen. Ja, wir können Realitäten erschaffen. Voll New Age, die unsere charismatische Welt oder pfingstlichen Bereich invadiert hat. Invasion, ja. Genau. Was steckt dahinter? Fremde Götter, Fremdenlehren, komische Sachen. Ja, was steckt dahinter? Na und? Und was, wenn Wunder passieren? Was juckt mich das? Es passieren Wunder auch in ganz komische Religionen, die mit Christus gar nichts zu tun haben. Na und? Was steckt dahinter? Was stecken für Mächte dahinter? Nicht nachfolgen, das sagt die Bibel. Fremde Götter, die du nicht kanntest, fremde Lehren, komische Theologien, nicht nachfolgen. Und das Wort ist auch klar, dass er falsche Propheten zulässt, um uns zu testen. Lieben wir ihn wirklich? Auch wenn das, was die sagen, so vielversprechend aussieht und es gefällt uns. Kein falscher Prophet wird sagen, hey, ich bin eigentlich da, dich vom richtigen Weg wegzubringen und mit mir in den tiefsten Hölle mit unterzunehmen. Kein falscher Prophet wird das sagen. Er wird sagen, nein, ich bin von Gott. Irgendwelche falschen Propheten haben bei einer älteren Geschwister zu Hause geklingelt und haben gesagt, ja, wir haben eine Botschaft für dich. Und die Frau, die hat gesagt, seid ihr falsche Propheten? Und der Pastor hat, der die Frau erzählt hat, und dann hat der Pastor gefragt, und was haben die gesagt? Nein. Kein falscher Prophet wird sagen, ich bin ein falscher Prophet. Nein, der will sich als echter geben, der wird dich verführen, ja? Und das ist halt der Schlüssel. Wir sollen gucken, was steckt dahinter. Also allein Wunder oder irgendwelche Prophetien. Ich sage nicht, dass es keine echte Prophetien und Wunder gibt. Aber die müssen in Einklang mit der Lehre Christi. Amen. Das muss im Einklang mit der Lehre Christi. Glauben wir mehr Gottes Wort oder die Erfahrungen? Ich habe erfahren, mir ist im Traum was irgendein Sankt Anton gekommen und hat mir eine tolle Offenbarung gebracht. Na und? Den Alleinigen, den wir anbeten müssen und sollen, ist es Jesus Christus. Nur in seinem Namen knien wir nieder. Ob Wunder kommen oder nicht, das ist vollkommen egal. Es heißt auch, dass Gott Wunder und sehr aktiv teilnimmt an unserem Leben. Wie ein liebenvoller Vater, er mischt sich ständig bei uns in unserem Leben ein. Und wenn wir ein Wunder brauchen, dann macht er es auch. Wenn wir ein Wort brauchen, dann gibt es uns auch. Alles, was Gott tut, ist so ausgerichtet, dass es uns zum ewigen Besten dient. Und er will sich auch dabei verherrlichen in deinem Leben. Also nicht instant, zack, zack, ich habe Bock jetzt auf irgendwas Spektakuläres, mir ist langweilig und Gott soll antanzen und irgendwas Spektakuläres tun. Nein, er macht das, was er soll, zur richtigen Zeitpunkt. Mit Bileam haben wir einen Wahrsager, der dem Volk Gottes schaden will. Und da schaltet sich Gott ein und sagt, stopp, dieses Volk ist gesegnet. Ich, der Allmächtige, der Höchste, ich habe sie gesegnet. Aber der Herr, also 5. Mose 23, 5, aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, sondern der Herr, dein Gott, verwandelte für dich den Fluch in Segen, weil der Herr, dein Gott, dich liebt. Also wenn jemand dabei ist, dir irgendwelche Zauberei zu machen oder dich zu verfluchen oder was auch immer, Gott lässt es nicht zu. Denn in Sprüche steht, wie ein Sperling, der leer ausgeht oder hin und her hüpft, so ist ein Fluch, was ohne Grund ausgesprochen wird, er trifft nicht ein. Wird nicht eintreffen. Du brauchst keine Angst haben vor Flüche. Und dieser Vers zeigt uns eigentlich, wie sehr Bileam in seinem Herzen gekämpft hat, doch diesen Job des Fluchens zu erledigen. Er hat auf seiner ganzen Reise hat immer wieder diese Möglichkeit offen gelassen, ich will doch fluchen, weil die geben mir richtig Geld. Aber Gott sagt ihm ganz klar, geh nicht hin. Ganz am Anfang, wo die ganze Geschichte anfängt. Er soll mit den Leuten hingehen, Israel zu fluchen. Aber Gott sagt, geh nicht hin. Wenn Balak die zweite Delegation schickt, also Balak ist der König von Moab, will er unbedingt gehen beim zweiten Mal. Weiß nicht, vielleicht hat er gesagt, ja, Gott, bitte, 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 so wie wir manchmal machen, ja, Gott sagt nein, aber wir sagen, ja, das ist so cool, Gott, bitte, 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 ich will mit diesem Mann. Hat Bileam mit Gott gehadert und ja, komm, lass mich doch und wir finden schon eine Lösung. Aber Gott weiß, dass es keine Lösung gibt für Bileam, wenn er hingeht. Gott sieht das Ende von Bileam. Und Gott hat Bileam, dieser Schurke, den hat so lieb, dass er ihn aufhalten will. Gott kannte sein Herz. Also dann geht er und Gott wird zornig gegen ihn unterwegs. Ihr kennt ja die Geschichte, es wäre sehr lange, wenn wir das alles lesen würden. Er geht hin, Gott wird zornig gegen ihn, dann gibt's diese drei Situationen, wo die Eselin geht vom Weg runter, danach quetscht sein Bein gegen eine Mauer, er schlägt die Eselin und so weiter, und dreimal steht Gott ihm gegenüber. Seine Eselin merkt es und hat ihm dreimal das Leben gerettet. Gott kannte sein Ende. Er ist nicht gut im Weg, den du gehst. Deswegen habe ich gedacht, in dieser ganzen Geschichte mit Bileam, dass Bileam der Esel ist. Stur und immer gucken, mein Wille. Ja, vielleicht doch. Ich gehe schon mit Gott, aber doch, ich will doch mein Willen durchboxen. Es gibt ja Gewinn. Silber. Manchmal bin ich selber in der gleichen Situation. Und es fällt mir schwer zu glauben, dass ein Nein von Gott eigentlich eine Liebestat Gottes ist. Eine Liebestat. Es ist die Liebe Gottes, die mir viel Leid ersparen kann, wenn er Nein sagt. Ich soll nicht hingehen oder ich soll das oder jenes nicht tun. Gott lässt uns nicht in Ruhe. Und das ist so gut, wenn er uns immer auf die Finger guckt. Ich bin Gott so dankbar, dass er uns immer auf die Finger guckt. In Hosea Kapitel 4, Vers 17, Gott beschwert sich und sagt, Ephraim ist den Götzen, an die Götzen gebunden, lass ihn in Ruhe. Okay, willst du fremden Götzen dienen? Ich lass dich in Ruhe. Und es gibt nichts Bitteres, wenn Gott dich in Ruhe lässt. Wenn du deinen Willen durchgeboxt hast, sag, ich will unbedingt diesen Weg gehen. Und er sagt, okay, Ephraim ist an die Götzen gebunden. Lass ihn in Ruhe. Gott, lass uns nicht in Ruhe. Gott, guck uns auf die Finger. Gott, bitte schau, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Du liebst uns. Du lässt uns nicht in das offene Messer laufen. Gott will uns sehr viel Leid ersparen, wenn er manchmal Nein sagt. Und Nein ist manchmal Liebe. Nein. Als Bileam bei Balak angekommen ist, steigen sie auf den Berg. Ich will nicht lesen, es ist wirklich sehr, sehr viel Text. steigen sie auf den Berg in der Nähe, wo Israel gelagert ist, um das Volk zu verfluchen. Bringen sie Opfer, 7 Altäre, wieder ein Haufen Geld ins Spiel, die ganzen Tiere, die geschlachtet werden. Und die versuchen, das Volk zu verfluchen. Aber Bileam, nach dieser Begegnung unterwegs mit Gott, der weiß, ich darf nur das sagen, was Gott mir im Mund legt. Und er sagt, okay, Balak, pass auf, falls der Herr mir was anderes gibt, das werde ich tun. Und statt zu verfluchen, fängt der Bileam an, das Volk zu segnen. Da spricht sehr schöne Sachen über Israel, sehr schöne Sachen. Balak ist natürlich sehr wütend und geht nach Hause. Die versuchen von verschiedenen Orten, verschiedenen Höhen. Und Balak sagt, hey, ich habe so viel investiert, dass es gelingt, dass das Volk verflucht wird. Und du segnest genau das Gegenteil, was ich vermeiden wollte. Und steht dann am Ende des Kapitels 24, Bileam geht nach Hause, Balak geht nach Hause, eingeschnappt und so weiter. Dann scheint, okay, die Sache ist erledigt. Aber dann fängt Kapitel 25 sehr merkwürdig an. Und Israel wohnte in Sittim und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter, welche das Volk zu den Opfern ihren Götter luden. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Also irgendwie so, es hat für mich keine Kontinuität, ja. Kapitel 24, 25, okay, die haben es versucht, hat es nicht geklappt und dann, diese Information. Israel, Unzucht plus Götzendienst plus das, was Gott am meisten gehasst hat. Und Israel hängte sich an Baal-Peor, also die haben Bund mit diesen Götzen gemacht. Da ergrimmte der Zorn des Herrn über Israel. Und dann, wenn der Zorn des Herrn entbrannte, dann fing eine Plage in Israel an. 4. Mose 25, 9. Und derer, die an dieser Plage starben, waren 24.000. Aber wieso? Was hat Bileam mit der ganzen Sache zu tun? Wenn wir weiter in Kapitel 25, 18 lesen, steht, Mose spricht, denn sie haben euch befeindet, die Midianiter, und schlaget sie, denn sie haben euch befeindet durch ihre List, womit sie euch überlistet haben in der Sache des Peors. Dann 4. Mose 31, 8, viele Kapitel weiter, steht, sie töteten auch die Könige, also die nehmen Rache, die Israeliten nehmen Rache an die Midianiter, und es steht, sie töteten die Könige der Midianiter zu den anderen von ihnen erschlagenen, nämlich Ephi, Rekem, Zur, Hur und Reba, 5 Könige der Midianiter. Auch Bileam, der Sohn Beors, brachten sie mit dem Schwert um. Bileam, du wolltest nach Hause gehen, Heimgange. Du wolltest nach Hause gehen, was machst du jetzt bei den Midianiter? Und warum kämpfst du mit Midianiter gegen Israel? Was ist mit dir los? Was falsch mit dir? Bileam, du solltest nach Hause gehen. Okay, hat es nicht funktioniert mit dem Fluch? Nach Hause. Auch Bileam. Dann ein paar Bibelverse, die uns auch mehr erzählen. Verse weiter. Vers 15. Und Mose sprach zu ihnen, warum habt ihr alle Weiber leben lassen? Ja, nachdem sie die Midianiter bekriegt haben. Siehe, sie haben ja in der Sache des Peors, also diesen Götzen, durch Bileams Rat die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Durch Bileams Rat. Also statt nach Hause zu gehen, die Klappe zu halten, sein Leben zu genießen, er geht zu den Midianiter und er sagt, hey, ich habe eine Lösung. Es hat mit dem Fluch nicht funktioniert, aber ich habe was Schlaues. Ich habe was Schlaues. Boah. In Offenbarung 2,14 steht, aber ich habe etwas wider, wenigstens wider dich, also sagt an die Gemeinde von Pergamon, dass du das selbst solche hast, die an die Lehre Bileams festhalten, welche den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Kinder Israel zu legen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Also dieser Bibelverse erklärt uns eigentlich, was los war. Bileam geht nicht nach Hause, okay, hat nicht mit dem Fug funktioniert, er geht zu den Midianiter und sagt, ich habe eine gute Idee. Fluch hat es nicht funktioniert, aber List. Wenn ich die Israelis dazu bringe, gegen ihren Gott zu sündigen, habe ich mehr erreicht, als wenn der Flucht funktioniert hätte. Und jetzt stelle ich mir vor, Bileam mit den Midianiter, die fangen diese Verschwörung an. Das ist eine Verschwörung. Die verschwören sich gegen Israel, die bringen die Kinder von Israels gegen ihren Gott zu sündigen, fremden Götter anzubeten, Unzucht und so weiter. Und dann sterben 24.000 Leute in Israel. 24. Und da ich habe eine blühende Fantasie, da stelle ich mir Bileam vor mit den Midianiter, wie die Champagnersflaschen und die Korken fliegen. Hey, seht ihr? Viel effektiver und effizienter als der Fluch war diese Verschwörung. Bring die Israelis dazu, bring die Kinder Gottes das zu tun, was Gott hasst, und dann entbrennt der Zorn Gottes gegen sie und dann sterben 24.000. Wie erfolgreich, wie schlau war das? Sünde als Trojaner, der sich einnistet und alles verdirbt. Ich habe oft mit Theologien gekämpft, die behaupten, dass unser Lebensstil kann in keiner Weise meine Beziehung zu Gott schaden. Kann das, also ich bin Christ, ich bin vergeben, Jesu Blut ist auf mich, aber kann ich doch Sachen machen, die meine Beziehung mit Gott kaputt machen? Ich glaube schon. Die Errettung, wir sprechen hier nicht über die Errettung. Ja, Gott schenkt uns die Rettung, aber wir können trotzdem Sachen tun, die Gottes Zorn gegen uns bringen. Sachen, die unsere Beziehung zu Gott schaden. Wie effektiv und wie schlau war das von Bileam? Und der ist auch umgekommen. Das war ein Esel. Das war ein Schurke, das war ein Esel. Der hat immer versucht, sein Ziel zu erreichen. 24.000 sind gestorben. Es sollte keine Beziehung geben zwischen unser Lebensstil und die Heiligkeit Gottes oder unsere Beziehung zu Gott, dann frage ich mich, warum sind Ananias und Sapphira für eine Halblüge gestorben? Eine Halblüge. Das war nur eine Halblüge. Weil sie nur einen Teil des Geldes, von dem, was sie verkauft haben, gespendet. Die haben was gespendet für das Reich Gottes und dann haben sie gelogen. Die wollten die ganze Ehre empfangen. Wir sind so toll. Ja? Und die sind für eine halbe Lüge. Wenn es keine Verbindung zwischen unserem Lebensstil und die Heiligkeit und die Beziehung zu Gott, warum sind die gestorben? Petrus erklärt uns, warum die gestorben sind. Oder warum warnt Paulus über das Abendmahl? 1. Korinther 11, 30. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Entschlafen sind tot. Sie sind entschlafen. Er diskutiert hier nicht, ob sie gerettet oder nicht gerettet sind. Das ist nicht der Point. Die Sache ist, er sagt, es gibt eine Verbindung zwischen unwürdig das Abendmahl nehmen und dass manche entschlafen sind. Oder dass manche krank sind. Und dann sagt er weiter, wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so geschieht es uns unsere Züchtigung, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Also Gott sagt, okay, bist mein Kind, bist eingebrochen in einem Laden oder hast gedealt oder Drogen verkauft, was auch immer. Ich vergebe dir. Aber das, was du gemacht hast, was war falsch. Komm, lass uns das jetzt bereinigen. Und manchmal ist es unangenehm, wenn Gott anfängt, Sachen in unserem Leben zu bereinigen. Aber der macht das nicht, weil er böse ist oder weil er dir gegenüber feindselig ist. Nein, er macht, weil er dich liebt und sagt, lass uns die Sache jetzt klären, weil ich will nicht, dass die Sache geklärt wird, wenn die Welt verurteilt. Ihr seid nicht aus der Welt. Wenn mein Kind die Scheibe einschlägt, ich rufe nicht die Polizei an, sondern ich sage, okay, ich nehme die Schade auf mich, aber du, mein Freund, hast 2 Tage Hausarrest, weil ich mein Kind liebe. Das macht Gott mit uns. Es gibt eine Verbindung zwischen unserem Lebensstil und die Beziehung zu Gott. Jetzt möchte ich zum Schluss kommen. Und ich habe mehrere Lehren, was aus dem Wandel Williams gezogen hat. Nummer 1 wäre, wir brauchen uns keine Sorgen machen wegen Flüche. Gar keine. Denn wir sind gesegnet. Wir sind in Christus. Und wenn wir in Christus sind, das ist so wie ein starker Panzerglas. Oder stell dir vor, irgendwas Starkes, was uns keine Pfeile, keine Bomben anhaben kann. Wir sind einfach gesegnet. Eine andere Sache wäre, nicht jeder, der im Namen Gottes spricht, ist ein Prophet. Und nicht jeder, der Wunder vollbringt, soll man nachfolgen. Das hat man gemerkt. Wie sollen wir das prüfen? Wie Gott durch Mose gesagt hat, prüf, ob er sagt, anderen Götzen dienen oder fremden Götter dienen oder Jesus. Man soll prüfen die Theologie, die dahinter steckt. So einfach ist das. Und das ist lieb gemeint von Gott. Und manchmal prüft er uns auch durch falsche Propheten. Und Gott sagt nein aus Liebe. Gott sagt manchmal nein aus Liebe. Und im Nachhinein, ihr könnt auch in eurem Leben schauen, wo Gott euch Sachen von euch abgewendet hat. Schlimme Sachen, in denen er nein gesagt hat. Weil er euch liebt. Er hat uns lieb. Und nicht jeden Nein, den du deinen Kindern sagst, sagst einfach, weil du den Kindern den Spaß verderben willst. Nein, sondern um sie zu schützen. Wir sehen manchmal so und Gott sieht manchmal so. Oder noch schlimmer, 360 Grad, wie die Google Lens oder diese Street Views. So sieht Gott die Sache. Wir sehen so und Gott sieht 360 Grad. Und auf ewige Fokus. Und noch eine Sache wäre, für mich, ich frage mich, was lasse ich in meinem Leben zu, dass Gott dazu bringt, dass die Beziehung zu Gott irgendwie schadet. Also ich wiederhole mich nochmal, es geht nicht um Errettung, um deinem ewigen Heil. Es geht um deine Beziehung zu Gott. Was haben wir dafür Trojaner? Was haben wir zugelassen, was eigentlich unsere Beziehung zu Gott schadet und erkalten ist? So, ich hoffe, dass wir ein paar interessante Sachen vom Leben Williams lernen konnten. Dieser Schurke, dieser Wahrsager, der den falschen Weg genommen hat. Und wir sind die Sachen aus dem Alten Testament, die sind da, um uns als Vorbild zu dienen. Nicht nachmachen, sondern sie sind informativ da. Mach nicht wie der oder mach nicht wie den. So, somit wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und eine wunderbare Woche. Gott segne euch. Amen.